SRF 3.
Die Credit Suisse geht durch das Tal der Tränen. Der neue Tiefpunkt beim Aktienkurs ist nur teilweise dem schwierigen Umfeld geschuldet, sagt unsere Wirtschaftsredaktorin. Die Briten arbeiten ihre Rolle im Irakkrieg kritisch auf. Die eigentlichen Fehler sind aber nach der Invasion passiert, sagt die Korrespondentin. Der ehemalige Sportstar Oscar Pistorius muss 6 Jahre ins Gefängnis. Bei der Tötung seiner Freundin gäbe es aber auch entlastende Faktoren, sagt die Richterin. Trotz Quellwolken ist es mehrheitlich sonnig und auch morgen schön. Im Norden gibt es 27, im Süden rund 30 Grad. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Die Computermaus, die Lederagenda, der Briefbeschwerer. Wenn die Credit Suisse-Angestellten auf ihre Schreibtische schauen, sehen sie da wohl so manches, das mehr wert ist als eine Aktie ihrer Bank. Der Preis der CS-Aktien ist heute auf unter 10 Franken gefallen. Das ist eine Premiere. Frage daher an Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger. Was ist los bei der Credit Suisse?
Wie so oft treffen mehrere Dinge zusammen. Zum einen ist die CS-Aktie ja schon länger im Abwärtstrend. Seit Anfangsjahr hat sie über 50% verloren und nun hat sie eben noch die psychologische Marke unterschritten. Ein Teil davon liegt an der Credit Suisse selber. Sie ist im Umbruch. Sie will ihr Investmentbanking kleiner machen, sicherer werden. Und dabei muss sie auch Papiere abstoßen. Und das genau verunsichert die Anleger. Es ist für sie nämlich nicht ganz klar, ob es da noch zu weiteren Verlusten kommen wird. Und das alles passiert in einem ganz ungünstigen Zeitraum, in einer Zeit, wo die Märkte sowieso verunsichert sind mit Brexit. Was passiert mit den Finanzmärkten oder aktuell die Risiken und Gefahren mit den italienischen Banken. Und das alles zusammen hat zu diesem Tief geführt.
Darf man dann so sagen, ein Teil des Problems ist sozusagen durch diesen Umbau auch selbst verschuldet und ein anderer trifft die Branche ganz insgesamt?
Ja, genau. Zum Vergleich, auch andere europäische Banken wie die UBS, die britische Barclays oder die französische Société Générale haben seit Anfangsjahr nämlich deutlich verloren an den Börsen, rund 35%. Und die Credit Suisse trifft es eben wegen dem Umbruch noch etwas mehr. Und das zeigt übrigens auch der Vergleich mit der Deutschen Bank. Auch diese organisiert sich neu und auch diese Aktie hat nämlich über 50% verloren seit Anfangsjahr. Also das zeigt klar, zu der allgemeinen negativen Grundschwingung kommt nun eben bei den Banken im Umbruch noch etwas wie on top, also wie obendrauf dazu.
Trotzdem jetzt diese Aktie unter 10 Franken, hat das konkrete Folgen für die Credit Suisse? Stichwort Chefwechsel vielleicht, Stichwort Übernahme?
Davon ist im Moment nicht auszugehen, dass ein anderes Finanzinstitut die Credit Suisse übernimmt, wird nicht erwartet. Man muss sehen, die Credit Suisse ist an der Börse immer noch rund 20 Milliarden Franken wert. Das ist immer noch ein grosser Brocken. Zudem würde ein Käufer auch Schulden und Positionen übernehmen, die er dann mit all den neuen Regeln enorm absichern müsste. Also ein Kauf ist eigentlich nicht zu erwarten. Und an dieser Stelle, ja, vielleicht noch der Vergleich, die UBS-Aktie, die hatte in den schlimmsten Zeiten, also in der schlimmsten Krise, einen Kurs von rund 8 Franken. Das war 2009 und das war aber eine existenzielle Krise und davon ist die Credit Suisse nun doch noch einiges entfernt.
Einschätzungen von Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger, vielen Dank. Sie hat es angesprochen, in Italien wanken also die Banken schon wieder, beziehungsweise immer noch. Heute im Fokus ist die drittgrößte italienische Bank, die Monte dei Paschi. Sie wurde Anfang Woche von der Europäischen Zentralbank ultimativ aufgefordert, sie solle bis im Oktober faule Kredite abbauen. Doch kaum jemand glaubt daran, dass das klappen könnte und die Unsicherheit steckt auch gesunde Institute an. Aus Rom berichtet Franco Battel.
Das Problem sind die vielen Kredite. Monte dei Paschi hat sie in vermeintlich guten Jahren großzügig gewährt. Nun ist ein Teil dieser Kredite verloren oder kann nur noch zu einem kleinen Teil zurückbezahlt werden. Und weil Monte dei Paschi zwar der hoffnungsloseste, aber beileibe nicht der einzige Patient unter den italienischen Banken ist, zittern nun alle. Richten soll es der Staat. Früher wäre das auch gegangen, doch die Europäische Union hat Mechanismen eingeführt, die den Steuerzahler schützen sollen. Der Staat kann marode Banken zwar auch weiterhin retten, aber nur, wenn auch die Anleger und in krassen Fällen selbst die Sparer an den Sanierungskosten beteiligt werden. Um genau diesen Punkt dreht sich nun alles. Wenn ein mittelgroßer Kunde von Monte dei Paschi einen Teil seiner Einlagen für die Sanierung der Bank hergeben muss, dann kann das diesen Betrieb in Not bringen, in eine solche Not, dass er Leute entlässt. Mit anderen Worten, die italienische Regierung befürchtet einen Dominoeffekt und ein Stein, der dann fallen könnte, wäre wohl die Regierung selber. Darum zieht Premier Renzi seit Tagen durchs Land und verspricht, wir retten nicht die Banken, sondern die Sparer. Dazu aber braucht Renzi die Erlaubnis der EU. Der Hebel dazu ist ausgerechnet der Brexit. Der habe zu einer Notlage geführt und darum sollen nun auch Notmaßnahmen greifen dürfen, sprich, der Staat soll Geld in den Bankensektor pumpen, ohne die Sparer zu behelligen. Sehr wohl behelligt aber würden die Steuerzahler. Der Schlüssel liegt wie so oft in Brüssel. Rom lobbyiert dort kräftig, während Berlin bremst und so herrscht Stillstand. Auch darum sind die italienischen Banken längst im Visier der Börsenspekulanten. Auch die größte und solideste Bank Italiens, die Intesa San Paolo, hat rund einen Drittel ihres Aktienwertes verloren.
Ein epischer Bericht wirft ein neues Schlaglicht auf den Irakkrieg 2003. Wo steht das Land über 10 Jahre nach dem Sturz von Saddam Hussein?
Man muss sich im Irak darauf einstellen, dass das Chaos noch lange vorherrschen wird und dass es noch viel mehr Blutvergießen geben wird.
Eine Bestandesaufnahme machen wir gleich. Zuerst zum besagten Bericht in Großbritannien und ins Nachrichtenstudio zu Karin Britsch.
Welche Rolle spielte Großbritannien im umstrittenen Irakkrieg 2003? Das ist die zentrale Frage dieses Berichts. In diesen Minuten wird er vorgestellt. Dafür wurden in den letzten 7 Jahren 120 Zeugen angehört. Der Bericht urteilt nicht über die Rechtmäßigkeit des Irakkriegs. Gemäß Beobachtern dürfte er aber das Bild des damaligen britischen Premiers Tony Blair in den Geschichtsbüchern prägen. Die Invasion der USA und der Briten in Irak war heftig umstritten, weil sie nicht durch ein klares UNO-Sicherheitsmandat gedeckt war. Ein südafrikanisches Gericht hat den ehemaligen behinderten Spitzensportler Oscar Pistorius zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Schuldspruch wegen Totschlags erfolgte bereits im Dezember. Nun hat das Gericht das Strafmaß festgelegt. Es liegt deutlich unter dem Höchstmaß von 15 Jahren. Laut der Richterin wiegen die mildernden Umstände schwerer als die belastenden Faktoren. Pistorius hatte Anfang 2013 zu Hause seine Freundin durch die geschlossene Toilettentür erschossen. Vor Gericht hatte er beteuert, sie für einen Einbrecher gehalten zu haben. An der Universität Luzern sollen die Zusammenhänge und Unterschiede zwischen Christentum, Judentum und Islam erforscht werden. Zu diesem Zweck schafft die Theologische Fakultät ein Zentrum für vergleichende Theologie. Wie es in der Universitätsmitteilung weiter heißt, ist die Professur auf 5 Jahre befristet. Psychologinnen und Psychologen sollen in der Schweiz künftig in einem Berufsregister erfasst werden. Der Bundesrat hat eine entsprechende Verordnung erlassen. In rund einem Jahr soll das Register öffentlich zugänglich sein. Ziel davon ist mehr Transparenz. Ins Register werde nur aufgenommen, wer eine fundierte und eidgenössisch anerkannte Bildung in seinem Fachgebiet vorweisen könne. Ein vergleichbares Register für Ärztinnen und Ärzte gibt es bereits seit 2008. Und nochmals eine Meldung zum Irak. Der 2007 hingerichtete Diktator Saddam Hussein wird posthum gelobt. Er sei effizient gegen Terroristen vorgegangen, sagte Donald Trump, wahrscheinlicher US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Hussein sei ein Bösewicht gewesen, ja, aber er habe auch Terroristen getötet und das habe er wirklich gut gemacht. Für diese Aussage erntete Trump Kritik von republikanischer und demokratischer Seite. Die Börsendaten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index liegt bei 7.874 Punkten, minus 0,9%. Der Euro wird zu 1.0824 gehandelt, der Dollar zu 97,85 Rappen. Das Wetter heute scheint trotz Quellwolken mehrheitlich die Sonne. Und auch morgen ist es dann sonnig und warm bei 24 bis 27 Grad im Norden und bis 30 Grad im Süden.
Info 3. 3 Mittag.
Peace, Pace. Die Fahnen in allen Regenbogenfarben hingen damals in vielen Fenstern, auch hier in der Schweiz. Der Irakkrieg 2003 war kontrovers. Zumal die angeblichen Massenvernichtungswaffen des Saddam Hussein-Regimes, die die USA als Hauptkriegsgrund genannt hatten, nie gefunden wurden. 100.000 Iraker starben in diesem Krieg, dazu viele Briten und US-Amerikaner. In diesen Minuten erscheint in London der Bericht zur Rolle Großbritanniens. Was ist aber mit dem Kriegsland selbst? Ich habe mit der Irak-Korrespondentin des Tagesanzeigers gesprochen, Ina Rock, und ich habe sie gefragt, mit etwas Abstand, was hat die Invasion von 2003 für den Irak bedeutet?
Er hat das Land ins Chaos gestürzt, kurz gesagt, ja. Aber eine dieser großen Fragen, die immer auftaucht, war der Sturz von Saddam Hussein, des ehemaligen Diktators. Ein Fehler, das sehen auch heute noch viele Iraker nicht so. Sie machen die Briten und die Amerikaner dafür verantwortlich, dass sie es nicht geschafft haben, eine neue Ordnung zu schaffen.
Also die Bevölkerung im Westen, zum Teil auch die Politik, beurteilt diesen Irakkrieg im Nachhinein zumindest als Fehler. Und dann ist das in der irakischen Bevölkerung, ist dieses Befinden nicht ganz so eindeutig, was die Invasion an und für sich betrifft.
Vor allen Dingen von den vielen Opfern, die das Regime gefordert hat, wird es anders gesehen. Und diese Diskussion, die geht doch an den Irakern vorbei. Sie leben seit 13 Jahren mit den Folgen davon und sie machen heute aber vor allen Dingen ihre Regierung dafür verantwortlich, dass die Regierung nicht in der Lage ist, für Sicherheit zu sorgen.
Darauf kommen wir noch zurück. Sie haben die Nachkriegsplanung angesprochen. Ziel war ein demokratischer Staat, der auch die Region dann stabilisieren sollte, eine Art Dominoeffekt. Was für Fehler wurden denn gemacht bei dieser Nachkriegsplanung?
Oh, es wurden unglaublich viele Fehler gemacht. Allen voran, die Amerikaner haben ja wirklich geglaubt, im Irak würde über Nacht Demokratie sich entwickeln. Und das war nach fast 35 Jahren Saddam-Diktatur doch eine ziemliche Illusion. Iraker hatten damals einen schnellen Wiederaufbau erwartet. Der kam nicht zustande. Stattdessen versank das Land in internen Konflikten.
Sie sprechen die Konflikte an zwischen Sunniten, Schiiten, Arabern und Kurden. Auch der Vormarsch des sogenannten Islamischen Staates, der Terrormiliz, wird als Folge des Irakkriegs gesehen zum Teil. Wie direkt, wie klar ist dieser Zusammenhang aus Ihrer Sicht?
So eindeutig ist es nicht. Also die Grundlagen dafür, die Entstehung des Islamischen Staats, wurden geschaffen. Aber die Entstehung des IS, die hängt auch damit zusammen, was in Syrien passiert ist, mit dem Krieg in Syrien, mit den Fehlern, die nach 2010 passiert sind, nach dem Abzug der amerikanischen Truppen im Irak.
Also auch 13 Jahre nach dieser Invasion ist die Lage nicht einfach. Was würden Sie sagen, ist der Irak jetzt heute auf dem Weg in eine stabilere Zukunft oder braucht das noch sehr viel Arbeit, bis es soweit ist?
Oh nein, auf Stabilität im Irak sollte man in naher Zukunft nicht setzen. Der Hass zwischen den Konfessionsgemeinschaften, die politischen Konflikte, die sitzen tiefer als eh. Also man muss sich im Irak darauf einstellen, dass das Chaos noch lange vorherrschen wird.
Informationen von Irak-Kennerin Inga Rock. Vielen Dank. Info 3 kommt wieder um 17 Uhr. Bis dahin gibt es News jederzeit auf der SRF-App. Im Studio heute Valerie Wacker und Isabel Meissen.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.